Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Der Herr ist auferstanden. Ja. Ich hatte, die letzten Wochen habe ich immer so wieder mit Erkältung gekämpft, dann war es weg, dann war es da, dann kam es wieder, dann war es wieder weg. Dann ging es mir schlecht, ging es mir gut, ging es mir schlecht. Und rundherum so bei Freunden, wo ich gucke, wenn ich immer nach hinten gucke, dann sehe ich auch immer, geht's schlecht, geht's gut, geht's schlecht, krank. Und das hat mich maßlos gefrustet. Und jetzt habe ich dann, wie man das am besten am Karfreitagmorgen gemacht, habe ich mich morgens mit meiner Frau noch einmal kurz gezopft. Und vorm Abendmahl. Und das ist jetzt, hört sich jetzt im Moment gerade lustig an. Für mich war das so nochmal so dieses, das kann es nachher nicht sein, dass das so viel Platz bei mir einnimmt. Und dann bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Und das tut mir neben Holzmachen und Garten umgraben eigentlich immer ganz gut, wenn es mir schlecht geht. Ich bin dann durchs Wiengebirge gelaufen, habe immer wieder gebetet, habe geguckt und ich sammle immer ganz gerne irgendwas, Stöcker, da baue ich irgendwas raus. Und dieses Mal gehe ich wirklich durchs Wiengebirge und Taschenmesser ist es nicht. Und dann habe ich einen Stein gefunden, der lag im Laub und zwar nicht direkt am Weg, sondern ich habe irgendwas Weißes gesehen. Ich hebe den Stein hoch und jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. Auf dem Stein steht, Jesus loves you. Dachte ich, ist schon ein Kracher, so nach dem Morgen und der Zeit. Und habe ich natürlich mitgenommen, den Stein hier, ne, Jesus loves you. Den hat jemand für mich dahingelegt, wer auch immer. Das war wirklich krass. So den letzten Frust, den ich hatte, habe ich dann an dem Balken ausgelassen beim Gebetswochenende. Also mein Nagel ist der einzige, den Lutz nicht wieder rauskriegt. Der ist ganz bis unten hingeschlagen. Und ich glaube, das ist so dieser wichtige Part, dass man Sachen ans Kreuz haut und dass es danach besser wird. Und darum, der Herr ist auferstanden. Also auch er hat für uns am Kreuz, hat er bezahlt und es wird alles besser dadurch.
Ich danke dir, Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir einen lebendigen Gott haben. Dass wir dich spüren dürfen, dass wir deine Worte hören dürfen, die direkt unser Herz treffen. Und dass das auch genauso dann gilt, wenn wir rausgehen in unseren Alltag, wenn wir in den Wald gehen und einen Stein finden und auch sogar in den Situationen, wo wir einen Menschen, den wir verloren haben, hergeben müssen. Du bist der Lebendige und das feiern wir und ich bete, dass du heute unsere Herzen nochmal so ganz neu berührst. Jeden da, wo er es gerade braucht. Ich lese euch einen Text aus Matthäus 27. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an: Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber neben ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er aber vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Auf diese Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige der Umstehenden dies hörten, sagten sie, er ruft Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde bebte, die Felsen zerrissen. Die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das ist das, was wir im Matthäusevangelium lesen über den Tod Jesu. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie nüchtern die Bibel das beschreibt. Wie nüchtern das größte Ereignis der Weltgeschichte hier beschrieben wird. Wir würden heute eine große Show drumherum machen und hier in einem kurzen Text das krasseste Ereignis der Welt, seitdem nichts mehr so ist, wie es schon irgendwie vorher einmal war. Gott hatte früher schon durch seine Propheten immer wieder angekündigt, ich mache alles neu. Und an diesem Tag hat er das wahrgemacht. Er hat das wahrgemacht, dass er alles neu macht. Nie wieder ist seitdem irgendetwas so, wie es vorher gewesen ist. Es ist noch nicht mal der Text der Auferstehung, den ich jetzt gelesen habe. Es ist ja erstmal nur der Text des Todes. Aber trotzdem wird hier schon an den Ereignissen, die beschrieben werden, deutlich, etwas Bedeutungsvolles ist geschehen. Die Erde fängt an zu beben. Die Felsen zerreißen. Die Toten wachen wieder auf, obwohl Jesus ja noch nicht mal wieder auferstanden ist. Und sie erscheinen vielen anderen Menschen. Da passiert etwas Tiefgreifendes, was die Grundfesten dieser Welt erschüttert. Und ein besonderes Detail dieser Schilderung möchte ich mit euch heute einmal so rausgreifen. Man könnte das mit jedem Einzelnen machen, aber ich möchte eine Sache rausgreifen, die wir eben schon mal gehört haben. Und das ist dieses Detail, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Von oben nach unten. Der Vorhang, wir haben das hier vom Gebetswochenende noch stehen, war die Abgrenzung des Altarraumes vom Allerheiligsten. Und hier auf dieser Seite durften die Priester diesen Altarraum betreten. Wir sehen den siebenarmigen Leuchter, wir sehen eine Räucherschale gab es dort. Die Schaubrote standen dort und hier diesen Raum durften die Priester betreten und durften dort Gott dienen. Und hier auf der anderen Seite ist das Allerheiligste. Hier steht die Bundeslade mit den Gesetzen Gottes in der Lade. verziert mit reinem Gold und obendrauf Cherubin, die diese Throne, diese Truhe bewachen. Und Gott selbst hatte angeordnet, dass zwischen diesen beiden Räumen eben dieser Vorhang hing. In 2. Mose 26 lesen wir: Du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem feinem Leinen, und du sollst Cherubim einweben in kunstreicher Arbeit und sollst ihn aufhängen an 4 Säulen von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Nägel und 4 silberne Füße haben. Und du sollst den Vorhang aufhängen an die Haken und die Lade mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Dieser Vorhang war 18 Meter hoch, er war 9 Meter breit und er war 10 Zentimeter dick. Also das hier ist ein Witz. Wir konnten jetzt nichts auftreiben mit 10 Zentimeter breit, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, das ist eher ein dicker, fetter Teppich. Da ist nichts mit, ich gehe da mal kurz durch. Aus Versehen sowieso nicht. Und selbst wenn ich es schaffen würde, also versuchen wollte, wäre es gar nicht möglich. Die eingewebten Cherubim auf dem Vorhang erinnerten an die Cherubim, die Gott vor den Garten, von dem wir eben gehört haben, gestellt hatte, die gesagt haben, ihr müsst draußen bleiben. Ihr könnt nicht hier reinkommen. Hier ist die Gegenwart Gottes und ihr seid davon getrennt. Ihr dürft nicht reinkommen in das Allerheiligste, wo die Gegenwart Gottes da ist. Und dieser Vorhang erinnert also uns Menschen oder erinnerte die Menschen damals sehr deutlich daran, es gibt diese Trennung zwischen Gott und uns. Sie konnten zwar Gott hier opfern, sie konnten zu ihm beten, aber in seine Gegenwart durften sie nicht kommen. Denn Sünde und Heiligkeit passen nicht zusammen. Wo Sünde auf Heiligkeit trifft, wird sie zermalmt. Das ist so, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, Nicole und Tobi haben das am Anfang des Jahres mal gemacht mit Licht und Dunkelheit. Wenn alles dunkel ist und auf einmal kommt Licht, muss die Dunkelheit verschwinden. Wenn Heiligkeit auf Sünde trifft, wird sie platt gemacht. Und Gott hat noch nie Sünder gehasst, aber schon immer die Sünde. Und deswegen war dieser Vorhang einerseits eine Trennung, andererseits aber auch ein Schutz. Denn wer mit Sünde in diesen Raum gegangen wäre, wäre platt gemacht worden. Wir können nicht einfach kommen mit unserer Sünde und meinen, wir können da stehen in Gottes Heiligkeit. Beides nebeneinander kann gar nicht existieren. Es ist nicht möglich. Und dieser Vorhang war im Vergleich zu dem, was wir vorher vom Garten gehört haben, eigentlich schon eine kleine Verbesserung. Denn vorher war es gar nicht möglich, in Gottes Gegenwart zu kommen. Dieser Vorhang bot die Möglichkeit, einmal im Jahr für einen Menschen diesen Vorhang einen Spalt weit zu öffnen und in Gottes Gegenwart einzutreten. Einmal im Jahr ging der Hohepriester stellvertretend für das ganze Volk am Versöhnungstag, dem Yom Kippur-Fest, nachdem er sich selber gereinigt hatte von seiner Sünde, denn Sünde hat da keinen Platz. Er musste sich reinigen mit speziellen Ritualen. Und dann durfte er, nachdem dieser Vorhang mit mehreren Pferden aufgezogen worden war, in dieses Allerheiligste gehen und hat dort das Blut eines Opfertieres versprengt, stellvertretend für die Sünden des ganzen Volkes. Also Gott hat hier mit diesem Vorhang letzten Endes schon mal diesen Weg in seine Gegenwart ein winziges bisschen geöffnet, sodass wenigstens einmal im Jahr ein Mensch hineingehen konnte. Und trotzdem war es nicht ohne. Denn die Gefahr bestand ja, dass der Priester hier irgendetwas falsch gemacht hat. Und naja, ihr wisst, was dann passiert wäre. Das ist der alte Bund, von dem wir sprechen. Das galt im alten Bund. Im alten Bund gab es Regeln, die gehalten werden mussten. Ja, danke. Und die Menschen in Israel kannten diese Regeln sehr gut. Es gab ein Gesetz, das war gegeben von Mose. Das war ja auch in der Bundeslade, lagen diese Tafeln. Und die Menschen mussten Werke tun. Also das, was galt, war, du musst tun, damit du etwas bekommst. Und das, was man dann bekam, war ja mein eigener Verdienst. Ich bekomme das, was ich verdient habe. Je nachdem, wie gut ich daran war, mich zusammenzureißen, sage ich jetzt mal, und meine Geschwister nicht zu beschimpfen, war ich schon ein bisschen besser. Wenn das nicht so gut geklappt hat, habe ich halt ein bisschen weniger abbekommen. So hat der alte Bund funktioniert. Und es ging natürlich dann darum, dass ich mich anstrenge, dass ich mich selber verbessere, dass ich ein möglichst besserer Mensch werde. So Holger sagt das öfter mal so, es gab immer noch Optimierungspotenzial. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Genau. Und klar war, die Menschen sind von Anfang an Sünder. Das ist unsere Natur. Wir sind Sünder. Und der Fokus war dann natürlich auch auf Sünde. Das heißt, auf dem, was ich noch nicht geschafft habe. Wo ich wieder versagt habe. Wo ich wieder mich reinigen muss. Und wo irgendjemand für mich ein Opfer bringen muss, damit das irgendwie wieder bereinigt wird. Also ganz klar, immer wieder der Fokus auf mein Versagen und auf das, was noch fehlt. Und das führte oft, und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht auch heute noch kennt, zu einer Anklage und zu Verdammnis. Das heißt, entweder haben andere Menschen jemanden angeklagt und es gab natürlich dann auch Folgen und Konsequenzen und Strafe. Aber manchmal bin ich es ja auch selber, der diese Anklage über mir ausspricht. Und letzten Endes war der Blick auf mich selber, ich bin ein Arbeiter, die Bibel sagt das manchmal ganz heftig, ein Sklave, von dem ich muss tun, damit ich etwas bekomme. Und hier nochmal dieser Fokus auf den Tempel. Da gab es einen Tempel, den jeder von uns nicht betreten durfte. Wir sowieso nicht als Heiden. Damit das schon mal nochmal klar ist, also wir wären die allerletzten gewesen, die irgendwo in dieser Nähe, also hier diesen Raum hätten wir noch nicht mal von Weitem sehen dürfen. Es gibt eine ganz klare Trennung von Gott und dieser Bund zwischen Gott und Menschen war immer in Gefahr, dass er gebrochen wird durch menschliche Untreue. Und es war immer klar, es ist ein Bund, der temporär ist, weil es immer kippen kann, wenn ich etwas falsch mache. Und ich brauche jemanden, der für mich eintritt, also diesen hohen Priester, diesen Mittler, der geht zu Gott und für mich Sühne bringt, damit ich irgendwie wieder in diese Beziehung zu Gott irgendwie eintreten kann. Das war der alte Bund. So haben die Menschen gelebt. Und so leben wir auch ohne Jesus. So funktioniert unser Leben. Und ich glaube, unsere Gesellschaft, sie benutzt andere Worte, aber sie funktioniert letzten Endes genauso über Leistung, über Verdienst, wenn ich es gut mache, über Strafe, Missachtung, wenn ich es nicht hinkriege, wenn ich versage. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt dieser Vorhang. Und ihr erinnert euch daran, wie schwer, wie dick dieser Vorhang war. Es war menschlich nicht möglich, dass dieser Vorhang zerreißt, den man sonst mit Pferden auseinanderziehen muss. Und dieser Vorhang zerreißt auch nicht irgendwie, sondern der zerreißt von oben nach unten. Das heißt, Gott selber zerreißt diesen Vorhang, den er ja angeordnet hatte. Er zerreißt diesen Vorhang und sagt, diese Trennung, die gibt's nicht mehr. Es gibt keine Trennung mehr zwischen hier und meiner Gegenwart. Ich heb die auf. Es ist nichts mehr da, was uns jemals von Gottes Gegenwart trennen könnte. Niemals wieder. Und damit beendet er auch dieses ganze System, in dem Menschen gelebt haben bis jetzt. All das, was vorher galt, von du musst dich anstrengen und wenn du es irgendwie geschafft hast, möglichst gut zu sein, dann hast du vielleicht die Chance, ein bisschen näher daran zu kratzen, aber niemals ganz, außer der hohe Priester. Und Gott streicht das durch. Gott sagt, ich höchstpersönlich beende das und ich läute ein neues Zeitalter ein. Eine neue Ära beginnt. Das hier gilt nicht mehr. Ab heute ist es vorbei. Und das Krasse ist, hier war ja immer wieder auch die Gefahr, dass dieser Bund kaputt gehen kann. Wenn wir es verbocken, der Bund irgendwie doch wieder gebrochen ist, selbst wenn man sich vorher so angestrengt hatte. Und das Krasse ist, dass aber in diesem Fall Jesus derjenige ist, der dieses Opfer gebracht hat. Das heißt, der Bund wird geschlossen zwischen dem Sohn und dem Vater. Und er kann nie mehr verbockt werden. Nie mehr. Dieser Bund kann nicht gebrochen werden, weil er zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn geschlossen ist. Und wir Menschen als Miterben hineingenommen werden. So wie Sandra das eben gesagt hat, wie krass das ist, dass Gott uns selber seine Kinder nennt, seine Erben nennt. Er nimmt uns rein mit in diesen Bund und wir sind gar nicht mehr in der Lage, irgendwie durch unsere Untreue, durch irgendwas, was wir gut machen, das irgendwie besser zu machen oder durch irgendwas, was wir schlecht machen, es kaputt zu machen. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Wir dürfen einfach eintreten in die Gegenwart Gottes und bei ihm sein. Für immer. In jedem einzelnen Moment. Wir müssen keine Rituale mehr vollbringen. Wir müssen noch nicht mal mehr irgendwie besonders viel beten, Bibel lesen oder sonst irgendetwas, wo wir auch manchmal das Gefühl haben, wir müssen erst. Nein, wir sind jederzeit bei ihm. Es gibt keine einzige Trennung mehr. Und die Frage ist dann in diesem Moment eigentlich nur noch, glaubst du das eigentlich? Glaubst du das? Dass egal, wo du bist, egal, wie du dich gerade fühlst, egal, was du gerade gemacht hast, du gerade Zoff mit deiner Frau hattest, oder gerade dich besonders gut fühlst, glaubst du das? Dass du einfach mutig in seine Gegenwart kommen kannst? Voller Freimut, weil es gar nicht von mir abhängig ist? Glaubst du, dass das genug ist, was er getan hat? Und dass wir einfach nur noch das empfangen dürfen und annehmen dürfen im Glauben. Denn das ist unser Part. Erst als zweites. Das, was er gemacht hat, ist das Erste. Und das ist immer so. Er fängt an mit seiner Gnade und wir können im Glauben Ja sagen dazu. Und als Letztes kommt dann erst das, was wir tun. Das ist Frucht. Das ist nicht, ich habe mich angestrengt damit, sondern das ist das Resultat aus dem, was er in mir getan hat. Ich habe das mal hier so gegenübergestellt, was das bedeutet im neuen Bund. Das heißt, da wo vorher Gesetz und Werke waren, steht jetzt Gnade und Glaube. Also Gott kommt uns schon entgegen mit seiner Gnade. Er hat das schon erfüllt und wir dürfen es im Glauben annehmen. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen und tun und merken, ich komme doch nicht weiter. Und da, wo vorher Verdienst stand, das, was ich mir rechtmäßig erarbeitet habe, das bekomme ich, steht jetzt hier Erbe. Ich krieg's einfach, so wie Sandra eben gesagt hat, ich krieg's einfach geschenkt, was Jesus für mich getan hat. Ich krieg's einfach geschenkt. Und manchmal kommt es uns so groß vor und so unverdient, und das ist es ja auch, und trotzdem gehört es uns. Und da, wo vorher Selbstverbesserung stand, steht jetzt, Gott hat dich schon neu gemacht. Er hat das schon getan. Auch manchmal, wenn wir es vielleicht noch nicht alle sehen in unserem Leben, hat er das getan. Und da, wo Sünder von Natur aus stand, steht jetzt, wir sind Heilige von Natur aus. Auch da kriegen wir manchmal so, Heilige, wir so von Natur aus. Aber Gott sagt das, wir stehen tadellos und fehlerlos und heilig vor ihm, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Er ist meine Gerechtigkeit. Er hat das für mich getan, deswegen stehe ich untadelig vor ihm. Und ich bin angenommen und geliebt. Da, wo vorher diese Anklage oft so groß war und dieses ich schaff's nicht, ich habe wieder versagt, kann ich einfach hören von ihm, du bist geliebt. Du bist mein geliebtes, wertvolles Kind. Kind, Sohn und Tochter des Höchsten, kein Sklave mehr. Und jetzt geht es sogar so weit, dass da, wo vorher stand, wir dürfen den Tempel nicht mal betreten, noch nicht mal einmal im Jahr, sagt Gott zu uns, du bist der Tempel sogar. Du bist, also das ist, er sagt ja, wir sind der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Das heißt, wir sind eins mit ihm. Er geht so weit. Er geht so weit, dass wir zu jeder Zeit, an jedem Ort mit ihm eins sind. Dass diese Trennung eben zu keinem Zeitpunkt, in keiner Situation existiert. Und das gilt eben, das habe ich eben gleich am Anfang schon gesagt, weil dieser Bund eben zwischen dem Vater und dem Sohn geschlossen ist und weil wir ihn nicht kaputt machen können. Und die Frage ist jetzt noch einmal, können wir das glauben? Weil das ist unser Part. Das ist nichts anderes mehr. Das, was wir vorher uns erarbeiten müssen, das gibt sich mehr. Die Frage ist einfach nur, können wir glauben? Diese Frage nach dem Glauben, das lesen wir in dem Text, den ich eben vorgelesen habe, als erste Reaktion auf diese Ereignisse, wo Jesus ja erstmal nur gestorben war, lesen wir das erste Mal von einem Heiden. Und da lesen wir, dass der Hauptmann all das sieht, wie Jesus stirbt und was um seinen Tod herum geschehen ist. Und er sagt, dieser war wahrhaftig Gottes Sohn. Das ist so das erste Glaubensbekenntnis. Eigentlich nach seinem Tod durch einen Heiden und eine erste Reaktion auf das, was Gott getan hat. Und ich lese ein bisschen noch weiter in dem Text. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu sehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Wieder. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.
aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, und dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Und dann gehen die Frauen los, und kurz danach gibt Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl. Wir haben hier wieder genau das Gleiche. Wir sehen, Gott kommt und tut etwas. Er greift ein und die Erde bebt wieder. Wie ein Blitz kommt der Engel, wie Schnee sein Gewand. Es ist wieder Gott, der etwas tut, und nicht Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich für uns so wichtig ist für unser Leben, dass wir nicht hier am Anfang stehen, dass wir etwas am Anfang tun, sondern Gott ist immer derjenige, der als erstes etwas tut. Er ist derjenige, der uns mit seiner Gnade entgegenkommt. Gnade ist das Erste, was da steht. Gott hat das Wesentliche schon längst getan. Und Gott zeigt es hier an dieser Stelle immer nochmal, für die vielleicht, die es an der Stelle noch nicht verstanden hatten, immer wieder: Ich bin derjenige. Und nachdem sie die Frauen den Engel gesehen hatten, kommt er ihnen nochmal entgegen und zeigt sich den Frauen und sagt: Hier bin ich komme euch entgegen. Und erst die zweite Reaktion ist, dass die Frauen sich vor ihm niederwerfen und damit zeigen: Ja, wir glauben an dich. Wir ehren dich, du bist der Auferstandene, du bist unser Herr und unser Retter. Und sie nehmen das an, was er getan hat. Und erst danach folgt dann ein Tun, in dem Jesus sie schickt und sie ihm gehorchen und laufen als erstes zu den Jüngern, später in alle Welt, um das zu erzählen, was sie gerade erlebt haben. Zuerst steht immer unsere Liebesbeziehung zu Jesus. Das ist das, woraus alles andere fließt, wo wir immer wieder zurückkommen können in seine Arme und alles andere nur eine Frucht ist aus dem, was wir von ihm bekommen und was wir von ihm annehmen dürfen. Mit Ostern ist das alles neu geworden. Es gilt, dass das Alte gilt nicht mehr. Ist alles neu geworden. Wir dürfen immer in seiner Gegenwart sein. Und wir dürfen immer mit ihm verbunden sein, egal wie wir uns fühlen. Und wir dürfen in diese Beziehung auch immer wieder andere Leute mit hineinnehmen und einladen, das zu entdecken, was uns geschenkt wurde. Der Herr ist auferstanden. Jesus, ich danke dir, dass du lebst, und ich danke dir, dass du alles neu gemacht hast. Und ich bitte dich, dass du das in unsere Herzen schreibst, dass du es auf unsere Herzen schreibst und dass du all das ausradierst, wo wir immer noch mal selber versuchen, es selber zu machen. Wo wir zurückfallen in diesen alten Bund. Ich bitte dich, dass du uns einfach in deine Arme ziehst, immer wieder neu, dass du uns immer mehr erkennen lässt, was du alles getan hast und was das bedeutet für unser Leben, dass du uns so mit Freude füllst, dass wir gar nicht anders können, als zu laufen in die Stellen, an die Plätze, wo du uns hingestellt hast und den Menschen davon zu erzählen, wer du bist und dass du lebendig bist und wie sehr du uns liebst. Amen.
Ja, und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und geht hin mit der Gewissheit, er ist euer Vater und er hat für alles bezahlt. Amen.